Wir sind mitten in der Offenbarung. Das heißt, wir sind sogar am schlimmsten Teil der Offenbarung, an den Gerichten Gottes in dieser Welt. Aber ich kann euch was Schönes sagen. Heute kommt eine Pause zwischen den Gerichten. Zwischen dem 6. und 7. Siegelgericht ist eine Pause, weil Gott uns Gläubige trösten will und eine Hoffnung geben will und Zuversicht geben will. Und ich möchte heute erst umgekehrt machen. Ich möchte erst zum Schluss beten, weil mir da sowas auf dem Herzen liegt, was ich so im Schluss hinhängen möchte. Und um zu wissen, wo wir einsteigen, es gibt ja 7 Siegelgerichte. Zwischen dem 6. und 7. Siegelgericht ist ein Einschnitt. Dann das 7. Siegelgericht besteht aus den 7 Trompeten- oder Posaunengerichten. Und dazwischen, zwischen dem 6. und 7. ist wieder ein Einschnitt. Und das 7. Posaunengericht besteht aus den 7 Zornschalengerichten. Und dann, was für die Gerichte betrifft, kommt noch der Fall Babylons. Aber heute, ich möchte noch ganz kurz nur noch einen Rückblick. Wir hatten das letzte Mal die Katastrophengerichte am Gerichtstag Gottes. Und da waren keine Symbole, deswegen braucht man auch keine Auslegung. Es waren buchstäbliche Katastrophen in den Elementen, ein direktes Eingreifen Gottes. Und zwar, wir hatten die gewaltigen Erdbeben, die Verfinsterung der Sonne, das Rotwerden des Mondes, Sterne, die vom Himmel fallen, wie Früchte, die von einem reifen Feigenbaum geschüttelt werden. Wir hatten, wie das Firmament, wie eine Pergamentrolle verschwindet, wie Berge und Inseln wanken und verschwinden und wie die Menschen in Panik geraten und weil sie ihren Schutz nicht bei Gott suchen, suchen sie ihn in Bergen und Höhlen und Felsen. Das war also, da braucht es keine Auslegung, das ist so, wie es hier geschrieben stand. Und dann heißt es, der Gerichtstag Gottes ist gekommen, an dem kein Mensch selbst bestehen kann. Das hatten wir das letzte Mal, das war das 6. Siegelgericht. Und jetzt kommt etwas, wo ich Freude und Trost daraus nehmen möchte. Und zwar die eingeschobene Vision in Kapitel 7. Das sind 2 Visionen eigentlich. Es ist eine Vision über die Auserwählten aus Israel und diese weiße Schar aus den Nationen, aus den Heiden. Und das steht alles im 7. Kapitel in der Offenbarung, was wir heute durchnehmen. Und warum kommen da so eingeschobene Visionen? Erstens mal, weil der Johannes, der das aufgeschrieben hat auf der Insel Patmos, der hat diese eigentlich vielleicht, oder man nimmt an, gleichzeitig gesehen. Wenn du was siehst, wenn du was beobachtest, zum Beispiel in einem Verkehrsverfahren, du siehst gleichzeitig das Auto, wo es gekracht hat, du siehst, da standen noch welche und du siehst vielleicht noch, dass der Sturm kommt am Himmel. Du kannst mit deinen Augen gleichzeitig Dinge wahrnehmen. Und Johannes hat diese Dinge, die jetzt als eingeschobene Vision kommen, einfach wahrgenommen und er wollte nicht warten, bis die ganzen Gerichte durch aufgezählt sind, er wollte es gleich festschreiben, damit er es nicht vergisst. Und es gibt eine zweite Erklärung, warum diese eingeschobenen Visionen, weil Gott nämlich auch im Gericht, und das ist wunderbar, seine Zusagen aus seinem Wort für seine Kinder nicht vergisst. Dass, weil er uns nicht übersieht, wie es uns Menschen passiert, dass wir Dinge, wenn zu viel auf mich einstürmt, dann vergesse ich manches. Und dann mache ich es genau, wie Johannes es gemacht hat. Dann nehme ich schnell ein Zettelchen, schreibe mir ein Wort auf und dann weiß ich zu Hause wieder, um was es da ging. Und Johannes hat das aufgeschrieben, was er dazwischen noch gesehen hat, ganz schnell reingestopft. Und gleichzeitig ist es für uns auch zu wissen, uns Christen ist kein sorgenfreies Leben auf Erden versprochen. sondern uns steht das vollkommene, sorgenfreie Leben im Himmel bevor. Und deswegen müssen wir lernen, alle Sorgen immer wieder auf Gott zu werfen und ihm vertrauen. Und jetzt geht es so, in diesem Zwischenstück, da stehen vier Engel startbereit an den vier Himmelsrichtungen und warten, dass, so wie bei den vorhergehenden Gerichten, wie immer eines der Gestalten gesagt hat, los oder komm, warten auf das Startzeichen. Und dieses Startzeichen kommt noch nicht. Und sie sind die Engel, die Schaden anrichten sollen, und deswegen sind es Gerichtsengel, über Land, Meer und Bäume. Aber es erschien eine Windstille. Da wird sogar erwähnt, dass nicht mal die Bäume mit ihren Blättern sich bewegt haben. Es war eine absolute Pause vom Gericht. Warum? Da kam ein Engel aus dem Osten oder von Morgenland, heißt es, mit dem Siegel Gottes, also nicht mit dem Papier, wo ein Siegel drauf war, sondern habt ihr schon ein Siegel gesehen, das ist so wie ein Stempel und das wird dann eingetaucht in Siegelwachs und dann wird es aufgestempelt. Und mit so einem Siegel Gottes kam ein Engel vom Osten her und hielt das Zorngericht zurück und gebot ihnen mit lauter Stimme, wartet. Also sogar die Gerichte Gottes sind ganz genau zu ihrer Zeit parat und nicht vorher. Alles unterliegt der Kontrolle Gottes. Nichts, was geschieht, weder dort in der Zeit, noch heute, noch in deiner und meiner Vergangenheit, ist geschehen ohne Gottes Amen. Und dann kommen diese zwei Visionen. Die erste Vision, und wie gesagt, ich will euch das Wort Gottes lieb machen. Es ist sehr wichtig, es zu kennen. Ich will euch keine Angst machen und ich will nicht meine Meinung dazu geben, außer ich sage, es gibt verschiedene Meinungen. Und so möchte ich es jetzt heute auch wieder halten, weil ich habe so viel nachgeforscht über die 144.000. Und da gibt es so ganz verschiedene Auslegungen und die will ich euch darlegen. Es war nämlich so, dieser Engel hat zuerst die 144.000 auserwählt, aus 12.000 Menschen von jedem Stamm Israels versiegelt. Und wie gesagt, die Zahlen in Offenbarung sind immer eine Symbolik. Aber manches ist da auffällig, und zwar erstmals, als die Stämme Israels aufgezählt werden, da fehlt der Stamm Dan. Und zusätzlich wurde von Josef zweimal erwähnt. Und zwar einmal als der Stamm Manasse und einmal als Josef. Josef hatte zwei Kinder, Manasse und zwei Jungens. Manasse und Ephraim. Und jetzt werden plötzlich diese zwei Stämme einzeln ausgefüllt und der Stamm Dan wurde weggelassen wegen seines Götzendienstes. Und zwar war das schon im Alten Testament berichtet worden, da wurde zuerst vorläufig der Stamm Levi reingenommen, der eigentlich kein Stamm sein sollte, sein Eigentum von Levi war direkt der Herr. Er war der Erb, sein Erbesitz von Levi war Gott, er sollte Gott dienen. Und dann hat Gott vorläufig den Levi reingenommen, den Stamm, bis nachher das entschieden war mit Ephraim und Manasse. Und Gott vergisst das nicht. Gott hat nicht den Dan. Er hat den Dan gestraft wegen seinem Götzenopfer. Jetzt sagen manche Ausleger, vielleicht bezieht sich das auf die gläubigen Juden, die in der Zeit noch auf Erde leben und die ja einen besonderen Auftrag erhalten sollen am Ende der Zeiten. und dass Gott sie versiegelt, damit sie geschützt sind, um ihren Auftrag auszuführen. Andere sagen, weil diese Zahlen mit 12 mal 12 und 144 symbolisch steht für alles umfassend, das heißt für alle Gläubige, die beim Beginn der Trübsal am Leben sind. Und warum sagen das manche? Weil versiegelt zu sein deutet auf den Heiligen Geist hin. Und es hat heute schon im Zeugnis jemand gesagt, der Heilige Geist, der uns versiegelt hat. Und zwar Paulus schreibt es in Korinther, im Epheserbrief, also insgesamt dreimal, dass wir versiegelt sind, wir sind bereits versiegelt, wir Gläubigen, durch den Heiligen Geist. Das heißt, auf jeden Fall brauchen Kinder Gottes sich nicht beschäftigen mit der Zahl 666, die später kommt von dem Antichristen. Weil vorher, hier im 7. Kapitel, kommt es, dass die Gläubigen, und zwar heißt es hier, die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt werden. Und warum, wenn wir versiegelt werden durch den Heiligen Geist, sollten wir uns dann kümmern um die Versiegelung oder um die, nicht, das ist keine Versiegelung, das andere, das ist ein Malzeichen mit der Zahl 660, ein Kennzeichen. Eine Versiegelung ist aber viel mehr wie ein Kennzeichen. Wenn du mal irgendwo arbeitest in einer Behörde, dann weißt du, dass die stärkste Bestätigung, die stärkste Bekräftigung das Siegel bedeutet. Und wenn etwas versiegelt und ausgemacht ist und es kommt nachher jemand und macht unten noch so einen kleinen Zusatz, der ist wirkungslos. Und ich finde es so traurig, dass viele Bücher und Gläubige sich immer mit dem schrecklichen Kennzeichen vom Antichristen beschäftigen, wo wir doch uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen sollten. Wir sollten von ihm ausgerüstet sein und wir sollten vom Heiligen Geist versiegelt sein. Und jetzt frag dich selbst, bist du schon getauft, erfüllt und ausgerüstet vom Heiligen Geist? Wenn nicht, dann ist es ganz hohe Zeit, dass du bewahrt wirst vor all dem, das kommen soll. Das ist wichtiger, als in Angst und Panik über irgendwas Antichristliches zu geraten. Wir haben gesehen in dem Kapitel vorher, dass als der Antichrist kam, als der erste Reiter, dem die Krone nur verliehen wurde, der hat sie nicht von Natur gehabt, weil er der Herrscher war, da hat die Bibel von dem ersten Reiter, ich glaube nur einen Vers oder wenigstens ganz wenig verwendet. So, weil der Herr nicht wollte, dass wir uns mit dem Negativen und Bösen so beschäftigen. Wenn wir den Geist Gottes haben und wenn Jesus durch die Wiedergeburt in unserem Herzen wohnt und wir zu Gott dem Vater, lieber Papa, sagen können, dann haben wir keine Zeit mehr für den Teufel. Dann soll uns das wurscht sein. Und mit dem Heiligen Geist erfüllt und ausgerüstet sein, ist für dein ganzes Leben der beste Schutz. Du bist nie verlassen. In größten Angriffen und Anklagen spricht der Heilige Geist in dein Herz hinein und gibt dir Frieden im Sturm. Ich habe erlebt, dass Menschen bei Beerdigung von lieben Angehörigen, die gläubig waren, die waren so getröstet, dass sie die anderen getröstet haben, die am Grab standen. Weil der Heilige Geist alles in allem ist. Er ist der beste Trost. Also soweit die erste Vision von den 144.000. Und dann diese zweite Vision über die erretteten Gläubigen aus der Trübsalzeit. Da heißt es, ich sah eine riesige Menschenmenge, so groß, dass man sie nicht sehen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern und was wir gestern Abend gehört haben, aus allen Sprachen, auch die, die nicht mehr gesprochen sind, aus allen Sprachen der Welt. Und sie riefen mit lauter Stimme, Heilung und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und jetzt geschah etwas, nachdem die das gesagt hatten, dass alle Engel im Himmel um den Thron rum standen und die Ältesten, ich habe euch gesagt, die Ältesten sind die Gläubigen vom Alten und Neuen Testament, die Vollzahl der Gläubigen, die standen auf und die vier mächtigen Gestalten standen auf und dann fielen sie nieder vor dem Thron und beteten Gott an. Und dann kommt die Übersetzung für das Wort Amen. Ja, das steht fest. Dieses Wort Amen, das wir verwenden, auch nach dem Gebet, heißt ja, das steht fest oder ja, so sei es. Und diese fingen einfach dann an, Gott zu preisen. Und jetzt wusste der Johannes nicht, was sind das für Leute? So eine große Schar. Und er kannte sie gar nicht. Die kamen aus großer Trübsal und die bekamen einiges geschenkt. Aber es heißt, sie kamen aus Verfolgung, aus Leid und Bedrängnis und sie kamen aus Hunger, aus Durst, aus Sonnenglut und Qual. Das ist ein Hinweis auf diese schreckliche große Trübsal. Und bei dieser Schar möchte ich nicht dabei sein. Ich sage euch warum. Die Gemeinde, die gläubige Gemeinde ist zu der Zeit bereits vertreten durch die Vollzahl der Gläubigen, symbolisiert durch diese Ältesten. Die, die jetzt kommen, die haben zwar was Gutes, was sie bekommen, und zwar alle ihre Tränen werden abgewischt von Gott selbst. Und das Lamm selbst wird ihr Hirte sein. Und er führt sie zu den Quellen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Aber ihr Lohn ist klein. Sie sitzen nicht wie die Ältesten am Thron Gottes. Sie sind nicht Könige und Priester gewesen. Der Herr hat den Gläubigen zu Könige und Priester auf dieser Erde gemacht. Sondern sie werden Diener Gottes genannt. Sie erhalten keine Krone, sondern Palmen des Heils. Sie sind gerettet worden. Sie hatten die Entrückung verpasst. Sie waren nicht bereit zu der Stunde, wo die Posaune ertönte. Und Johannes war deswegen so überrascht. Warum sind es so viele Menschen, die im Himmel zu sehen sind? Das sind die, die in dieser schrecklichen Zeit der Trübsal sich erinnert hatten, die einmal gläubig waren, denen irgendwann das Wort Gottes gehört hatten. Und plötzlich machen sie sich auf. Es war zu spät zum Hochzeitsfest. Aber Gott ist barmherzig und gnädig. Und er hat diese große Schar, die ihr Zeugnis, ihr Leben geben mussten, den Tod geben mussten, er hat sie angenommen. Er weidet sie und sie sind Diener ihres Gottes. Ich habe früher immer gemeint, im Himmel herrscht Sozialismus. Da ist alles gleich. Man sieht gleich aus, man tut das Gleiche, jeder kriegt den gleichen Lohn. Also ich sage es mal so ein bisschen modern, ja. Aber im Himmel gibt es doch Unterschiede. Und da gibt es viele Beispiele als Beleg. Und zwar zum Beispiel besonders hervorgehoben werden die Menschen, die viele andere zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die geleuchtet haben, die werden ein besonderes Leuchten in ihrer Krone haben. Dann im Psalm heißt es, es wird die Braut dort sein, es werden Söhne und Töchter, also Kinder dort sein und es werden Knechte Gottes dort sein, die Diener. Und deswegen wird auch hier die verschiedenen Gruppen aufgeführt. Also die Ältesten vertreten als die Kinder, die Gläubigen. Die Braut als die, die bereit war bei der Entrückung und die Diener Gottes, die ihr Leben hingeben mussten, durch ihr Lebenszeugnis. Und das sind die, von denen in den Liedern wird manchmal so ein bisschen alles in einen Topf geworfen. Da heißt es, wir stehen am kristallenen Meer und schlagen Gottes Harfen an. Wir haben die Harfe in der Hand und wir haben das weiße Kleid. Aber ich will das gar nicht mitsingen, ja? Ich hoffe, dass ich das nicht mitsingen muss. Und dann musste, als dieser Engel mit dem Siegel daherkam, da war es so still, dass auch wir wissen, dass jedes kleinste Detail in den Schwierigkeiten unseres Lebens hat Gott dennoch in seiner Hand. Und hier heißt es, er wird die Tränen abwischen von ihrem Gesicht. Und was so mich berührt ist, er führt sie zu den Quellen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und da gibt es ein wunderschönes Lied über diese Quellen, dieses Wasser des Lebens, das dort entspringt und das fließt heute schon über uns. Dieses Wasser des Lebens steht heute uns schon zur Verfügung. Und da heißt es in einem Lied, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Dort strahlet und glänzt es wie feurige Glut. Wem ist dieses Wasser bekannt? Wohin dieser Strom sich auch immer ergießt, da jubelt und jauchzt das Herz, das nunmehr den köstlichsten Segen genießt, erlöset von Sorge und Schmerz. Wir sind auf dieser Welt davon noch nicht erlöst. Wir sind erlöst vom ewigen Tod. Aber mit Sorgen, die müssen wir auf Gott werfen. Und Schmerz liegt auch in Gottes Hand. Der Strom ist gar tief und sein Wasser ist klar. Es schmeckt so lieblich und fein. Es heilet die Kranken und stärkt wunderbar. Ja, mache die Unreinsten rein. Das Wasser des Lebens, das ist diese Flut. Durch Jesum ergießet sie sich. Sein kostbares, teures und heiliges Blut. O Sünder, vergoss er für dich. Wen dürstet, der komme und trinke sich satt, so rufet der Geist und die Braut. Es waren also die Ältesten und der Geist, die vier Geister Gottes um den Thron. Nur wer in dem Strome gewaschen sich hat, auch die, die ihr Leben geben mussten, weil sie nicht bereit waren, als Jesus kam, also die sich gewaschen haben, das Angesicht Gottes einst schaut. Und dann der Aufruf, o Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Such ihn schon heute. Dann musst du nicht in der Zeit der großen Trübsal dorthin geführt werden, um dort die Heilung zu bekommen. Jesus führt die, die aus der großen Trübsal sind. Er selber ist nämlich das Lamm. Er führt sie dorthin. Heute ist dieser Strom schon da. Für jeden Einzelnen, der hier sitzt, ist heute dieser Strom des Heils da, dass du dort Heilung und Erlösung bekommen kannst. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich. O glaub's, es fließet für dich. Dann noch zum Schluss. Als diese, die da gestanden sind an dem kristallenen Meer, ihre weißen Kleider hatten und ihre Palmen hatten, da haben sie ja, was ich vorher gesagt habe, gesungen. Und als sie fertig waren, da sagten alle die Ältesten, die Engel und die vier Gestalten Gottes, Amen. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören allein unserem Gott für immer und ewiglich. Und dann wieder Amen. Und ich habe mir das so, an jedes einzelne Wort, das ist hier so wichtig. Und die haben das mit lauter Stimme gesagt. Und sie fingen an mit Amen. Die Anbetung ist wichtig. Die Herrlichkeit, es gibt, dieses Herrlichkeit heißt im Hebräischen Glorie. Die Glorie, die Glorie des Herrn oder Gloria. Und es sind 24 deutsche Wörter. Alle, die was Gutes beschreiben, sind in dieser Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist ein ganz armseliges Wort für das, was Gott ist und hat. Weisheit, wir mögen schlau sein, wir mögen gebildet sein, aber Weisheit kommt von Gott und ist in Gott. Und Dank und Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott. Und als ich so darüber vor ein paar Tagen über dieses Wort Ehre gebetet und nachgedacht habe, da kam mir ein Wort aus, es gibt so ein kleines Büchlein in die Hand, die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen, sehr berühmtes kleines Büchle aus dem Mittelalter, geschrieben von einem gottsuchenden Mönch, in die Hand. Und jetzt, als ich mich da mit dem Ehre, da eine Auslegung über Ehre, und ich habe das heute Morgen nochmal nachgeschaut, wer hat das eigentlich gesagt? Und zwar, das steht in Johannes 5, Vers 44, über die Ehre. Weil die Ehre, heißt es hier, gehört allein Gott. Das heißt, kein anderer darf Ehre in Anspruch nehmen. Und in Johannes 5, Vers 44, da sagt Jesus zu den Juden, zu den führenden Juden, dass sie ihm nicht vertrauen, sondern Ehre voneinander nehmen und etwas gelten wollen. Sie bemühen sich nicht, und das ist ihre Sünde, dass sie von Gott anerkannt werden und nur die Ehre von ihm suchen. Und ich möchte einfach darüber beten, das hat mir so viel zu sagen gehabt, wie der Herr Jesus sagt, die Juden geben einander Ehre oder kämpfen um Ehre oder nehmen einander die ihnen zustehende Ehre weg. Aber es ist die Sünde der Menschen, dass sie Ehre suchen, dass sie Ehre nehmen und nicht die Ehre suchen, die allein von Gott kommt. Und lass uns mal über dieses Wort nachdenken. Wo ist es, wo du selber Ehre suchst? Kommt nicht viel Ärger, ich rede jetzt von mir, in meinem Leben, weil irgendwo das Ehrgefühl angekratzt ist, weil du nicht anerkannt bist, weil du Liebe forderst und Liebe suchst und forderst nach Liebe und das schmeckt nicht, geforderte Liebe. Und ich habe diese Woche immer wieder beten müssen, Herr, vergib mir, wo ich mich irgendwo angekratzt gefühlt habe, mich geärgert habe über Menschen, wo ich um Anerkennung gerungen habe. Und ich möchte darüber Buße tun und ich möchte alle Ehre Gott allein geben. Und da ist noch viel zu tun in meinem Leben und vielleicht schließt ihr euch an und ich möchte jetzt einfach beten. Halleluja. Vater im Himmel, ich will alleine dich preisen. Alleine du hast Macht. Alleine du hast Kraft. Herr, so haben es die Gemeinde, die Ältesten gesungen. So haben alle Engel standen auf um den Thron. Und die vier Gestalten, diese mysteriösen Gestalten, die immer sich in Bewegung sind um den Thron, sind aufgestanden. Und das Lamm war mitten unter der Gemeinde, mitten unter den Ältesten. Und Herr, und wenn die sagen konnten, dass alle Macht, alle Kraft, das heißt alle Autorität, gehört allein Gott. Und wem er es leiht. Aber es ist, niemand hat alle Ehre, alle Autorität, alle Macht, alle Kraft, alle Weisheit von sich aus. Oder auch nur angehend ein Stück. Herr, und deswegen gehört dir alle Ehre. Herr, und wir wollen das tun. Wir wollen dir heute Morgen alle Ehre geben. Herr, und zeige uns, wo wir Diebe geworden sind. Wo wir selbst irgendetwas abgeschnitten hatten, wo wir in eigener Kraft was gemacht haben, wo wir in eigenem Wissen etwas gemacht haben und meinen, es wäre was Großes. O Herr.
So, wir wollen Lateinisch lernen. Bach hat eine ganz schöne Angewohnheit gehabt, wenn er ein Lied komponiert hat, wenn er was Schönes geschrieben hat, hat er immer Soli Deo Gloria gesagt. Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Und vielleicht auch über alles, was du machst, was du bastelst, was du zustande bringst, was du sagst, was du produzierst. Soli Deo Gloria. Lass uns das zusammen sagen. Soli Deo Gloria. Amen. Und jetzt wollen wir unser Opfer bringen. Das ist auch so ein Stück. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Unsere Gebete, auch das möchten wir Gott bringen. Und einfach ihn dabei preisen. Soli Deo Gloria. Wir stehen auf und bringen unser Gebet, unser Gaben, unseren Zehnten. Die Bibel sagt, bring den Zehnten in dein Kornhaus, in mein Kornhaus. Wenn du möchtest gesegnet werden, gib Gott die Ehre, die Gott verdient. Preise Gott mit dem, was ihm zusteht. Ehre Gott mit deinem Zehnten. Du kannst Gott mit deinem Zehnten ehren. Das ist eine Möglichkeit. Du musst gar nicht viel tun, nur 10%. Ehre Gott mit deinem Zehnten. Preise Gott mit dem, was du hast und was du bist. Und dann wird Gott antworten und dich segnen. Und wir wollen einfach Werk Gottes unterstützen. Wir möchten den Waisenkindern nach Indien geben. Obwohl wir selber jeden Cent bräuchten, aber wir geben es raus, weil wir für die Armen etwas tun möchten und den Armen helfen möchten. Wir möchten Weihnachten Stück auch die anderen teilhaben lassen an dem, was Gott uns hier schenkt und gibt. Okay, heute Morgen mein Thema ist Voraussetzungen für geistliches Wachstum. Willst du wachsen? Ja, du sagst, ja, du weißt gar nicht, in welche Richtung es geht. Irgendwann erreicht man eine Größe. Die Sträucher haben bestimmte Größe, Grashalme haben bestimmte Größe, die Bäume haben bestimmte Größe, die Menschen haben eine bestimmte Größe. So, ja, alles hat eine bestimmte Größe, es sei denn, es stimmt irgendetwas nicht. So wachsen. Wenn wir nicht mehr in der Höhe wachsen, wachsen wir in der Breite. Ist das nicht so? Okay. Geistliches Wachstum. Was ist das? Ich lese zuerst einmal ein paar Bibelstellen aus Matthäus 13, Vers 31 und 32. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist so, oder das Himmelreich ist gleich, wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist ein winziger Same. Aber wenn er aufgeht und wächst, wird er zu einer großen Pflanze, ja zu einem Baum, in dem sogar die Vögel sich nisten können. Das ist also Senfkorn und diese Senfpflanze. Das Besondere am Senfkorn ist eigentlich nicht, dass er so klein ist, sondern dass es wächst. Das ist das Besondere. Es wird groß zu einem Baum, wo sich sogar die Vögel nisten können. Es weitet sich aus. Das ist das Besondere. Nicht, dass es so klein ist, sondern dass es wächst. Das ist das Geheimnis. Wenn der Senfkorn immer nur Senfkorn bleiben würde, hat es keinen Sinn. Es ist nicht einmal gut als Hühnerfutter. Wenn es nicht wächst, wenn es nicht in der Erde fällt, wenn es nicht aufgeht. Eine andere Bibelstelle, Lukas Kapitel 17, Vers 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Ist es nicht dein Gebet manchmal? Herr, mehr Glauben, mehr Kraft, mehr von dem, stärke uns den Glauben. Und was sagt Jesus? Von wegen, das fällt euch wird euch gerne einfallen, dass ich was tue, macht ihr was. Der Herr sprach zu den Jüngern, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer und er würde es euch gehorchen. Also Glauben wie ein Senfkorn. Senfkorn in biblischen Ländern ist kleiner als den Senfkorn, den du kennst, den du im Laden kaufst. Es wiegt nur gerade 3 Gramm. Das ist alles. So groß ist ein Senfkorn zur Zeit der Bibel oder aus den Tagen der Bibel oder der Senfkorn, der dort existiert. Nicht so klein, wie wir unsere Senfkörner manchmal sehen und denken, Mensch, das ist schon groß. Nein, es ist ein winziges schwarzes Körnlein, das ist alles. Aber in diesem kleinen winzigen Körnlein steckt Kraft, Lebenskraft drin. Einer der kleinsten Samenkörner und dann wächst es, wird zu einem großen Strauch, dass sogar sich die Vögel des Himmels sich nisten können. Die Senfpflanze in biblischem Land wächst bis zu einer Größe von einem richtigen Früchtebaum, wie ein Maulbeerbaum. Maulbeerbaum ist wieder so eine ganze Geschichte für sich selbst. Zachäus ist sogar oben drauf gesessen, wo Jesus sagte, komm runter, Zachäus, Maulbeerbaum. Ist so eine feigenartige Pflanze mit gewaltigen Wurzeln. Wenn du Glauben hast, wie ein Senfkorn, kannst du solch ein Maulbeerbaum mit tiefen Wurzeln ausreißen und ins Meer verpflanzen.
Also so dieser große Blätter und Feigenblätter und so weiter. Gott schafft Wunder des Wachstums. Aus diesem kleinen Samenkorn wird ein Strauch. Und das ist das Große mit uns. Die geistlichen Voraussetzungen, wenn da alles stimmt, wir haben Chancen. Aus uns kann was werden. Wir können über uns selbst hinauswachsen, und zwar tausendfach. Man hat es nachgerechnet. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, ein Senfkorn in die Erde gesteckt, und dann, wie viel kann man von einem normal gewachsenen Senfkornbaum ernten? Was ist möglich? Was kann man von einem Senfkornbaum ernten? Samenkorn wiegt nur 3 Gramm. Und der hat berechnet und ausgerechnet, das muss nachprüfen, ich kann das natürlich nicht beweisen. Er sagt, man kann von einem Senfkornbaum, wenn es ausgewachsen ist und solange ein Senfkorn existiert, etwa 10 Tonnen Senfkörner ernten. Kannst du das vorstellen? Aus einem Senfkorn 10 Tonnen Senfkornsamen ernten. Also eine ganze Menge, was so ein Baum hergibt, wenn es in der Erde, wenn das Samenkorn in die Erde fällt und wächst. Wenn Gott nicht Wachstum gäbe, würde nichts wachsen. Also Wachstum ist der Wille Gottes. Du musst nicht sagen, Herr, zeig mir, was dein Wille ist. Der Wille Gottes für dein und mein und unser persönliches Leben ist Wachstum, und zwar in alle Richtungen. Natürlich und geistlich, geistig, seelisches Wachstum in jeder Form, alle Bereiche, Breite, Höhe, Tiefe und in jeder Richtung Wachstum. Wachstum ist ein Naturgesetz. Tote Dinge wachsen nicht. Ein Stein wächst nicht. Ein Ziegelstein wird nicht wachsen. Alles, was die Menschen schaffen, wächst nicht. Aber alles, was Gott macht, was Gott schafft, das wächst. Wachstum ist eine göttliche Gabe. Und wann wächst es? Lass uns diese Geschichte von dem vierfältigen Acker ganz kurz nur streifen. Der Bauer sät den Samen aufs Feld, und dann geht er schlafen. Während er schläft, wächst es. Das Getreide wächst, wenn wir schlafen. Und hör mal, Gesetze des Wachstums, Voraussetzungen des Wachstums ist, es wächst, wenn wir schlafen. Das heißt, es wächst ohne unser Dazutun. Wir müssen nur wachsen wollen. Das ist die geistliche Voraussetzung für Wachstum Nummer 1, wenn du aufschreiben möchtest. Wir müssen nur wachsen wollen, nicht mehr und nicht weniger. Wir wachsen von selbst, wenn wir wachsen wollen. Aber viele Menschen wollen nicht wachsen. Die möchten immer klein bleiben, immer geschaukelt werden, immer gefüttert werden, immer versorgt werden, immer getragen werden, immer betätschelt werden. Die wollen nicht. Sie möchten immer Mitleid haben, immer bedauert werden. Wachsen wollen. Nur die Voraussetzung muss stimmen und es wächst. Es keimt von selbst, es entwickelt sich von selbst, alles von selbst, weil es in der Natur drin steckt. Es reift von selbst, die Blätter fallen von selbst wieder ab und es kommen neue Blätter. Wachstum ist etwas Unerklärliches, weil es etwas Göttliches ist. Wir müssen nur wachsen wollen. Und das Einzige, was der Mensch, was der Bauer muss, ist, er muss sehen und er muss ernten. Das ist alles. Sehen und ernten. Dieses klitzekleine Samenkorn wird in die Erde gelegt und es wächst heran und wird zu einer der großen Pflanzen damals im Orient. Es kommen große Zweige, dass die Vögel des Himmels sich sogar einnisten können. So eine, wie eine Bambuspflanze. Und es gibt sogar Schatten, diese Pflanze. Es wächst. Kein Mensch kann Wachstum bewerkstelligen und Wachstum bestimmen. Es wächst von selbst, weil es von Gott herkommt. Es wächst. Also du musst nur wachsen lassen, wachsen erlauben, wachsen genehmigen, wachsen wollen. Es wächst von selbst. Es gibt keine Ansprüche, also Voraussetzungen. Es gibt keine Ansprüche. Ich will wachsen und so weiter. Ich streng mich jetzt an, jetzt wachse ich. Je mehr du dich anstrengst, desto weniger wächst du. Du entwickelst dich in eine falsche Richtung. Wachsen muss von selbst kommen. Muss gegeben werden. Lass uns hier heute ein bisschen Gedanken machen über das Wachstum. Der Bauer schläft und es wächst. Was heißt das auf Deutsch? Wir sind manchmal misstrauisch. Nichts tun und doch wachsen. Nur erlauben zu wachsen. Da steckt eine große Wahrheit, was Jesus sagte. Der Bauer sät das Korn auf seinen Acker und er schläft und es wächst von selbst. Da steckt eine große Wahrheit drin. Wir, die wir mit der Leistungsreligion aufgewachsen sind, wir, die wir gewohnt sind, immer was zu leisten, was zu tun und so weiter, wir haben da ein bisschen Bedenken. Aber es passiert etwas Großes, wenn wir es wachsen lassen. und die Dinge Gott überlassen. Die nächste Voraussetzung für Wachstum ist, dass ich die Dinge Gott überlasse jetzt. Ich lege diesen Samenkorn in die Erde und jetzt lass ich's wachsen. Lass ich's entwickeln. Lass ich's gedeihen. Gott arbeitet, jetzt passt bitte gut auf, Gott arbeitet, wenn wir schlafen. Wenn wir ruhen. Gott ist am Werk, wenn wir nichts tun. Wenn du verstehst, was ich hier heute Morgen sagen möchte, hast du sehr viel verstanden. Gott und der Heilige Geist möge dir helfen, dass du die großen Wahrheiten des Lebens verstehst. Gott bringt etwas auf den Weg, wenn wir schlafen. Schlafen und schlafen ist nicht das Gleiche. Es ist nicht nur, dass du nur im Bett flach liegst. 30% unseres Lebens verschlafen wir letztendlich. Aber gerade in diesen 30% passiert unheimlich viel. Schlafen ist ein Geheimnis, das bis heute noch nicht richtig entlüftet und erklärt worden ist. Wenn wir schlafen, unser Geist ist aktiv. Unser Unterbewusstsein ist überaktiv. Wir verarbeiten den Tag und dann gegen Morgen, bevor wir aufstehen, haben wir Träume. Wir träumen nachts und da arbeitet unser Geist in den Traumphasen, in diesen 7 Stunden, wo wir träumen und im Geist beschäftigt sind, da arbeitet Gott, während der Bauer schläft. Während wir träumen, arbeitet Gott. Während unser Innenleben aktiv ist und eigentlich äußerlich nichts tun, passiert äußerlich sehr viel durch Gottes Macht. Träume sind nicht nur die Voraussage für Zukunft. Die meisten Menschen sind dumm und denken, Träume, die haben etwas mit Zukunft zu tun. Nein, Träume haben mit der Aufarbeitung meiner Geschichte zu tun. Träume haben etwas mit der Planung für das Leben zu tun. Träume haben mit Ordnen des Lebens was zu tun. Träume, dieses Innenleben, dieses aktive Innenleben, wenn ich nachts träume, hat etwas mit der Verarbeitung meines Lebens zu tun. Und das Natürliche, das Sichtbare ist nur die Spitze des Eisberges und alles andere, 5 Siebtel oder 6 Siebtel, das alles ist unterbewusst. Und da wird die Hauptarbeit getan. Während ich schlafe, wird die Hauptarbeit gemacht. Der Bauer legt sich und schläft und es wächst. Der Bauer ist nur der Eigentümer, der Besitzer des Ackers. Wachstum geschieht im Verborgenen, in der Traumarbeit. Traumarbeit ist letztendlich, wenn die richtig angepackt wird und richtig angegangen wird, Zusammenarbeit mit Gott. Ist kreative Arbeit. Wachstum geschieht, wenn wir anfangen, mit Gott zusammenarbeiten. Der Bauer sieht und dann geht er schlafen und sagt, oh Gott, dir alles anbefohlen. Und dann träumt er, dann plant er in unbewusster, unsichtbarer Zusammenarbeit mit Gott. Nicht in bewusster, unbewusster. Unser Unterbewusstsein arbeitet unsichtbar mit Gott zusammen. Wir segnen, wir preisen Gott, wir beten Gott an in unserem Geist. Wir sehen die Dinge, wie sie wachsen und entwickeln. Traumarbeit ist Geistesarbeit letztendlich. Traumarbeit ist Geistesarbeit. Da spielt sich etwas in der unsichtbaren Realität ab. Der Gott, der in das Verborgene sieht, vergilt öffentlich. Oh, da kommt was. Nach 3 Wochen siehst du Keimlinge. Das Gras wird höher oder die Halme wird höher oder die Sträucher werden größer. Und dann plötzlich schlagen es Blätter aus, plötzlich blühen die Bäume, plötzlich wächst Frucht dran, da reift die Frucht, da entwickelt sich etwas und du tust gar nichts. Gott arbeitet, während unser Geist arbeitet. Und Geistarbeit ist nicht nur, dass ich jetzt über die Bücher sitze und brüte. Oder über die Bibel sitze und brüte. Oder im Gottesdienst sitze und brüte. Geistesarbeit ist, wenn wir in Gott ruhen, schlafen. Verstehst du das, was das bedeutet? Ich will dir etwas rüberbringen. Ich weiß es nicht, ob ich das schaffe. Wenn unser Körper passiv ist und wir in Gottes Hand gefallen sind, in Gottes Hände ruhen, arbeitet Gott. Macht Gott Überstunden. Leibliche Übung, sagt die Bibel, ist wenig Nütze. Du kannst noch hergehen, und die Pflanzen ziehen, die werden deswegen nicht größer. Im Gegenteil, die gehen erst, da reißt du noch aus, wenn du nicht aufpasst. Die Blüte kriegst du nicht auf, wenn du aufmachst, die wird nie mehr aufgehen. Wenn wir versuchen nachzuhelfen, wir müssen lernen, in Gott zu ruhen. Das ist Wachstum. So ein Senfkorn fällt in die Erde. Da kannst du gar nichts dagegen machen. Ich werde nachher noch den Senfkorn besingen. Aber hier das Senfkorn besingen. Heute, Gott arbeitet, wenn wir uns entspannen. Gott arbeitet, wenn wir uns entspannen. Entspannung ist eine ganz, das ist wieder Voraussetzung für geistliches Wachstum. Entspannung ist eine Voraussetzung für geistliches Wachstum. Entspannung. Viele sind zu verkrampft. Spreche ich richtig in Sprachen, bete ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie sind so verkrampft in ihrem geistlichen Leben, in ihrem geistlichen Denken. Du solltest mal einen Witz lesen, statt irgendwelche religiöse Phrasen. Du solltest mal lachen, mal schmunzeln, mal was Nettes dir denken. Weißt du, aber so verkrampft. Nein, Kind Gottes macht sowas nicht. Nein. Man hat festgestellt, dass die Saurier nicht geträumt haben, weil ihnen etwas gefehlt hat, dem Träumen. Sie haben also keine Traumphase gehabt und deshalb sind sie untergegangen, nicht überlebt. Aber der Mensch, der träumt, Beutetiere, Raubtiere, die träumen. Beutetiere, Raubtiere, die träumen von der großen Beute. Und da kannst du so einen Löwen, der da liegt in der Prärie, kannst den Leuten, der atmet, der sieht jetzt eine ganze Horde rennt da vorbei. In tiefen Schlafphasen geschieht die wahre Lebensgestaltung. Hör mir gut zu. Wachstum. Während der Bauer schläft, wächst es. In diesen Schlafpausen, in der Entspannung, im Tiefschlaf, geschieht Lebensgestaltung, geschieht Lebensplanung, geschieht Lebensentwicklung. Die Bibel sagt, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das ist nicht nur ein frommer Spruch und ein frommer Wunsch, das ist eine große Wahrheit. Der Bauer, der schläft, der Same wird ausgesät, das Senfkorn geht auf. Das ist für dich unerträglich, für uns Deutsche. Wir werden nervös. Aber wir sollten lernen zu schlafen. Und zwar in Gott zu ruhen, meine ich. Nicht nur pennen, dass du Gott die Dinge überlässt, dass du in Gott ruhst. Diese innere Ruhe, diese innere Gelassenheit ist Voraussetzung fürs geistliche Wachstum. Nicht nur Halleluja, 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 Halleluja. Weißt du, wenn ich manchmal Leute angucke, vor allem Charismatik und Pfingster, ich denke, die sind kurz vorm Nervenzusammenbruch. Die sind kurz vorm Nervenzusammenbruch. Halleluja. Verstehst du? Kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ruhe, Gelassenheit. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gelassenheit. Ich will nur etwas sagen, wie krank Charismatiker und Pfingstler sind. Nein, ich bin auch einer davon, aber ich bin nicht so und möchte auch nicht so sein. Und lass mich nicht in ihren Topf hineinwerfen und mich da vereinnahmen. Ich möchte gelassen sein, in Gott ruhen. So der Herr will und wir leben. In Gott ruhen, schlafen. Herr, es ist doch dein Geschäft. Da rege ich mich doch nicht auf, wenn die Welt untergeht. Du musst dir selber sorgen für deine Saurier. Für deine Juden. Oder für deine Deutschen, für deine Amerikaner, für die Iraker, für die Schöpfung. Du musst selber sorgen. Das ist doch nicht mein Geschäft. Bin ich Herrgott, dann würde ich schon was anderes unternehmen. Aber ich bin's nicht. Wir greifen ein fremdes Amt, wenn wir anfangen zu handeln. Oh Herr, nein, schlafen gehen ist das Beste. In Gottes Hände fallen. Sich nicht so wichtig nehmen. Der Bauer schläft. Das ist wichtig für deine geistliche Entwicklung. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Oder Gott, von ihm heißt es, er ist ein Gott des Friedens, Gott der Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten und dann sollst du Pause machen, nichts machen. Dann macht nämlich Gott was. Gott arbeitet an einem Tag so viel, was du in 6 Tagen nicht schaffst. Das arbeitet er auf. Das holt er nach. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit nach. Er hilft uns, die Informationsflut, die auf uns einstürzt, zu verarbeiten nachts. Ja, da legst du in die Schublade Geschichte, alte Geschichte, neue Geschichte und so weiter. Der Heilige Geist hilft dir bei Problemlösungen, hilft dir zur Festigung. Gerade nachts, wenn du schläfst, bist entspannt, wachst entspannt auf. Diese innere Wahrnehmung ist so wichtig für dein geistliches Wachstum. Die innere Verarbeitung der Probleme. Deine Probleme sind nicht die äußeren Probleme, die du hast. Die kannst einpacken, die kannst erledigen, kannst abhaken, kannst zum Arzt bringen und ist schon erledigt, abschneiden, ist schon vorbei. Wenn dich deine Hand ärgert, hack es ab und dann hast du keine Probleme mehr mit deiner Hand. Sagt die Bibel, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und dann hast du keine Sorge mehr mit deinen Augen. eine Sorge weniger. Aber unsere Probleme sind nicht äußere Probleme, sondern die wirklichen Probleme, die mir und uns allen zu schaffen machen, sind seelische, geistige, verborgene, unsichtbare Probleme, Probleme des Unterbewusstseins, Dinge, die wir nicht verarbeitet haben. Das haut auf den Magen, unser Ärger, da kriegen wir Kopfschmerzen und sonst noch andere Probleme. Deshalb diese inneren Probleme zu verarbeiten, so wichtig. Voraussetzungen fürs Wachstum, die Erlebnisse des Alltags, Gott abgeben. Die Erfahrungen, die du gemacht hast, gute und schlechte, alle Gott abgeben. Du sollst nicht nur die guten Erfahrungen Gott abgeben, gib auch die schlechten. Sag, Herr, nimm den ganzen Krempel. Deine ganzen Sorgen, deine ganzen Enttäuschungen, die müssen verarbeitet werden. Und gerade nachts, in den 7 Stunden, wo du schläfst, oder 8 Stunden, wo du schläfst, da werden diese Dinge verarbeitet. Da kommen die Engel und die fangen an, Überstunden zu machen und zu sortieren. Das kommt in diese Kiste, das kommt in diese Kiste, das kommt zum Abfall, das wird entsorgt und das behältst du. Müllentsorgung. Das passiert nachts. Deine Verletzungen, die müssen verarbeitet werden. Deine Fragen müssen beantwortet werden. Nachts, wenn der Bauer schläft, wächst das alles, entwickelt sich das alles. Deine Komplexe. Habe ich gut gemacht? Habe ich schlecht gemacht? Habe ich überhaupt nichts gemacht? Was habe ich überhaupt gemacht? Dein Unterbewusstsein schreit nach Hilfe. Wenn du kapierst, dann kapier es, wenn du willst. Dein Unterbewusstsein schreit nach Hilfe. Und die meisten Menschen wissen nicht, wie man Seelenhygiene betreibt. Wie man Seelenarbeit macht. Wie man Geistesarbeit macht. Gott abgeben. Streck dir Hände zum... Du musst das nicht machen. Aber ich meine so, zu Hause die Hände ausstrecken und sagen, oh Gott. Und mal so verharren. Einfach vor dem Herrn verharren. Harre des Herrn. Seele, harre auf Gott. Und du wirst ihn loben und preisen. Auf Gott harren. Nachts dich hinlegen und sagen, Herr, ich harre auf dich. Und er wunderst dich, wie diese Dinge plötzlich gelöst werden. Da wächst etwas, da wird etwas verarbeitet. In der Nacht, in der Stunde, wo der Samenkorn in der Erde liegt, da passiert Gewaltiges am Samenkorn. Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Viele Menschen wundern sich über Albträume, Zusammenbrüche, Nervenbeschwerden und alle Nervenprobleme. Deine ganzen Nervenprobleme kommen daher, weil du nicht richtig schlafen gelernt hast. Du hast Lesen und Schreiben gelernt, aber du weißt nicht, wie man schläft. Wenn man in Gott ruht, wenn man in Gott sich entspannt. Der Bauer, Jesus sagt, und der Bauer schläft und Gott gibt Wachstum und Gedeihen. Deine Probleme, diese unverarbeiteten Nachtprobleme, die schlagen auf deinen Körper nieder, auf deine körperliche Verfassung. Du verdrängst so vieles, dann nimmst du lieber Tabletten. Tabletten lösen nicht dein Problem. Keine der Tabletten, keine der Tropfen, keine der Medikamente löst irgendeines deiner Probleme. Verdrängung ist nicht die Lösung der Probleme, sondern sich schlafen legen in die Hände Gottes. David sagt, ich möchte nicht in Menschenhände, sondern ich möchte, wenn ich schon fallen muss, in Gottes Hände fallen. Nachts fehlst du in Gottes Hände. Und Gott arbeitet, wenn wir ruhen und wenn wir schlafen. Arbeitet Gott. Während der Mensch schlief, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu tief einschlafe, während der Mensch schlief, hat Gott die Eva draus gemacht. Plötzlich stand sie da. Während er schlief. Während der Mensch schlief. Während sie schliefen, das Reich Gottes, Evangelium verbreitet sich. Eva und Evangelium ist nicht so weit weg. Während der Mensch schlief, es kommt von ganz selbst, sagt Jesus. Es kommt ganz automatisch. Und das ist natürlich gegen unsere deutsche Eitelkeit. Wir wollen immer etwas tun, aber auch für das Reich Gottes. Oh, ich möchte zur Ehre Gottes was machen. Vergiss es. Du machst mehr, wenn du nichts tust und in Gott ruhst. Wir wollen immer etwas Gewalt anwenden. Die Gewalt anwenden, das ist Altes Testament. Die wollen es an sich reißen. Wir wollen uns anstrengen. Vergiss es. Gottes Reich wächst ohne Anstrengung. Kannst du Amen sagen? Glaubst du das? Ohne Anstrengung. Das Reich Gottes ist Gnade und nicht Gesetz. Ohne Anstrengung. Ein dänischer Pastor hat einmal gesagt, Glaube, und er hat Glaube ganz toll definiert, das gefällt mir. Glaube ist Kapitulation. Glaube ist Kapitulation. Ich kapituliere, Gott, vor dir. Das ist Glaube. Ich kapituliere. Glaube ist sich fallen lassen in Gott. Ich kapituliere, ich übergebe mich dir. Ich kapituliere. Glaube ist sich Gott hingeben. Ablassen, irgendetwas zu machen. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, der sprengt was. Ein Senfkorn, der löst etwas aus. Glauben ist, sich auf Gott zu verlassen, auf Gott vertrauen. Dass Gott kann das Beste draus machen. Gott macht, tu das. Ich leg mich schlafen jetzt. Ihr habt meinen Teil getan, ich habe den Samenkorn in die Erde gelegt. Also denke nicht, wenn du nichts siehst, wirst du auch nichts ernten. Da wird nichts wachsen. Also ich habe meinen Teil getan. Wenn du deinen Teil getan hast, dann kapituliere vor Gott. Und dann sagst du, jetzt bist du, lieber Gott, dran. So, ich habe gebetet, ich habe Zeugnis gegeben, ich habe einen Brief geschrieben, ich habe Anruf gemacht und jetzt bist du dran. Und jetzt wollen wir mal sehen, was du machst. Jetzt habe ich, wo ist der Gott Elias? Wo ist dann dieser lebendige Gott? Wo ist der Gott der Bibel? Wir lassen Gott nicht arbeiten. Gott kann nichts tun, was er tun möchte. Wir pfuschern Gott ins Handwerk. Wir spielen lieben Gott. Das sollte man aufhören. Das ist Gotteslästerung. Das ist die wahre Gotteslästerung. Lieben Gott spielen wollen. Glaube es sich, Gott zu überlassen. Mach du das, Herr. Jetzt geh du, Herr. Jetzt telefonier du mal. Jetzt erledige du das. Glauben ist darauf vertrauen, dass das Reich Gottes tatsächlich wachsen wird, dass die Gemeinde tatsächlich wachsen wird, dass Gott tatsächlich Menschen hinzutun wird, dass tatsächlich Menschen sich bekehren wird, dass das Haus tatsächlich voll wird, dass tatsächlich etwas geschieht, dass meine Familie gerettet wird. Und je krampfhafter du anfängst, deine Familie zu missionieren, du hast für deine Familie gebetet, das reicht vollkommen. Und der Herr sagt, glaube an mich und du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Wenn du anfängst zu missionieren, du machst mehr kaputt, die kommen in 100 Jahren nicht mehr zum Glauben. Wenn du anfängst, ja bitte, ihr müsst in Gottesdienst kommen. Heute kommt Billy Smith und dann kommt Billy Graham und dann kommt Billy Benny hin und dann was weiß ich was alles. Ihr müsst unbedingt, weißt du, die Leute sagen, rutsch mit dem Puckel runter. Und die haben recht. Die wollen selber sich bekehren. Die wollen selber zum Glauben kommen. Die wollen selbst das Wunder erleben. Und der Herr zieht mit Seilen der Liebe. Weißt du, die Natur ist viel, viel stärker als alle unsere Kräfte zusammen. Lass Gott arbeiten. Du hast bezeugt und der Heilige Geist soll überzeugen. Du hast dein Licht scheinen lassen und die anderen werden es dann schon finden. Es kommt von selbst. Das Reich Gottes wächst ohne Anstrengung. Lass einfach wachsen. Und da werden schon die Vögel kommen. Und da werden sie Nester bauen. Glaube ist, dass wir damit aufhören, selbst immer alles in die Hand zu nehmen und alles fertig zu machen, bis ins Detail. Gott soll das machen. Wir denken, wir müssen alles kontrollieren. Wir müssen alles im Griff haben. Wir müssen das Pflänzchen jetzt... Du bist kein Biologe. Kein Experte. Wachstum und Gedeihen. Da heißt es einmal in der Bibel, Apollos hat gesät, Paulus hat das gemacht, Priscilla hat das gemacht. Und da werden da ein paar Leute aufgezählt. Doch Wachstum und Gedeihen hat der Herr gegeben. Wachstum und Gedeihen kann kein Apollo, kein Paulus und kein Priscilla und niemand kann das. Wachstum und Gedeihen ist Gottes Sache. Die Veränderung vom Samenkorn zum Strauch ist Sache Gottes. Kannst noch so viel singen und noch so viel beten. Manchmal denke ich, wenn ich nur so glauben könnte... Geht's ja auch nicht so, wie die oder der oder jener. Wenn mein Glaube doch so groß wäre, oder noch so stark wäre, denkst du nicht manchmal so? Oh, ja. Oh, wenn ich so wie ein Baum sein könnte, aber weißt, was bin ich? Jesus spricht vom Senfkorn-Glauben hier im Text, was ich gelesen habe. Es gibt keinen kleineren Samen als diesen Senfkorn. Und es wächst von selbst. Es wächst von selbst. Wenn du nur einen Funken hast in dir, ein Funken Hoffnung, kann aus dir was werden. Der Same hat Leben in sich. Wir haben gestern gehabt und wenn du nicht da warst, hör dir die Kassette an. Du versäumst was, diese Gottesdienste. Ich wiederhole mich nicht und möchte mich nicht wiederholen, weil ich so viel Stoff habe. Mein Leben ist viel zu kurz und ich weiß nicht, wo ich das alles ansetzen und rüberbringen soll. So, ich wiederhole nicht, aber Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Hör dir diese Kassette morgen, von gestern an. Das Reich Gottes ist Geist und Leben. Wachsen. Wir sollten anfangen zu wachsen in unserem Leben, dass wir vorwärts gehen, dass wir uns entwickeln. Und dann, was sind die Voraussetzungen zum Wachstum? Herausforderung als nächstes. Ich will nicht Samenkorn bleiben. Ich bin nicht immer, möchte immer nicht so ein Körnchen bleiben. Herr, ich möchte wachsen. Der Wunsch zum Wachsen. Aber das muss im Traum dir gegeben werden. Das muss dir Stück für Stück entwickelt werden. Und zwar, wenn du schläfst. Fang an, biblischen Schlaf zu lernen. Was es bedeutet, biblisch zu schlafen. Zu schlafen unter der Decke des Heiligen Geistes. Einen tiefen Schlaf. Was das wirklich bedeutet. Du musst ein Verlangen haben. Herr, ich möchte nicht immer diese Raupe da bleiben. Ich möchte Schmetterling werden. Ich möchte über meinen Schatten springen. Ich möchte herauswachsen. Und wir haben in uns, über uns selbst hinauswachsen zu können. So kleines 3 Gramm schweres Körnlein kann ein Baum werden, wo die Vögel, sogar ein Zachäus sich draufsetzen kann, wenn es sein muss. Bemüht euch um den Heiligen Geist, heißt es. Bemüht euch. Das heißt, ich muss, Heiliger Geist, heute Nacht gehe ich schlafen und ich möchte nur, dass dein Geist mich lehrt, dass ich übernatürliche Lösungen bekomme, dass ich übernatürliche Predigt bekomme. Nachts, weißt du, wenn du schläfst, alles Große, was wir in der Bibel haben, wurde nachts gegeben. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Auslegung, das andere noch nebenbei. Die ganzen Engelerscheinungen, die waren alle fast nachts. Kein Engel kam am Tag. Tagsüber können sie gesehen werden, können die Menschen da manipulieren und sonst was. Aber nachts erschien ein Engel und sagte, Josef, nimm das Kind und die Mutter und hau ab nach Ägypten. Nachts den Weisen sogar, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Nachts gab Leitung, Orientierung, alles geschah nachts. Diese übernatürliche Verkündigung. Und ich darf dir eines sagen, weißt du, wo du am allermeisten in deinem Leben gelernt hast? Was glaubst du? In der Schule? Nee. In der Gemeinde? Nicht. In der Neuen Nazareth-Kirche? Nicht. Soll ich dir sagen, wo du am allermeisten gelernt hast? Im Bauch deiner Mutter. Im Bauch deiner Mutter hast du am allermeisten gelernt. Gott hat mich wunderbar zubereitet im Mutterleib. Steht immer wieder in der Bibel. Und Engel haben dich belehrt. Engel haben dich belehrt. Dann bist du geboren und der Schock der Geburt hat alles dich vergessen lassen. Der Schock der Geburt. Und jetzt beginnt wieder ganz neu dieses göttliche Lernen. Wieder, Herr, hilf mir, dass ich wieder alles zurückfinde, was du mir im Mutterleib hineingelegt. Die Sprache, das Organ der Sprache, ist mir gestern so groß geworden. Chromosom Nummer 7 ist zuständig für Hören, zuständig für Sehen, zuständig für Sprechen. Und Gott hat dann so einen Baustein irgendwo mal im Lauf der Geschichte rausgenommen beim Turmbau zu Babel und ihr verwirrte die Sprache. Das war der einzige Eingriff, wo Gott hier an Menschen vorgenommen hat. Gott verwirrte ihre Sprachen. Und jetzt kommt Pfingsten, kommt der Heilige Geist und wir fangen jetzt übernatürlich zu reden. Geistliches Reden und nachts, da preist meine Seele. Wenn ich aufwache, rede ich immer noch von dir. Da bin ich so voll von dir. Dieses übernatürliche Reden. Nachts wird alles aufgearbeitet. Wachstum geschieht also nachts und Gott weckt unsere Träume. Geh auf einem anderen Weg nach Hause. Du sollst anders aufstehen, als du dich schlafen gelegt hast. Geistliches Wachstum ist normal. Ist der Wille Gottes, muss gar nicht beten, soll ich nicht wachsen, du sollst wachsen. Weißt du, was Jesus sagt? Mein Vater ist der Gärtner. Mein Vater ist der Gärtner. Jesus sagt also, mein Vater ist Gärtner. Wachstum braucht Betreuung. Und zwar göttliche Betreuung. Keine menschliche Betreuung. Damit du wachsen kannst, brauchst du die Betreuung des guten Gärtners. Die Düngung. Du bringst nicht Frucht, die du bringen solltest. Hast nicht manchmal den Eindruck, also ich könnte viel mehr, aber ich bringst es nicht zustande. Diese Feigen und so weiter. Und dann sagt der Herr, mein Vater ist Weingärtner, bitte grab das nochmals um, versuch's nochmals, düng nochmals und so weiter. Gott als Gärtner. Werde das bewusst? Heute Morgen. Gott ist der Gärtner. Er lässt wachsen und gedeihen. Halleluja. Er ist der Biologe. Er lässt wachsen und gedeihen. Was ist noch wichtig fürs Wachstum? Appetit. Gierig sein. Verlangend. Die Bibel spricht von der lauteren Milch. Appetit nach Gott, das ist eine geistliche Voraussetzung. Du denkst, es ist zu wenig oder ist schon zu viel für dich zu verlangen, dass du einmal am Sonntag in den Gottesdienst kommst. Du solltest Freitag in den Gottesdienst kommen, du sollst Samstag in den Gottesdienst kommen und du solltest vielleicht noch möglich oder der Woche am Mittwoch in den Gottesdienst kommen oder noch sonst irgendwann. Du solltest gierig sein nach Gott. Ich will wachsen. Appetit. Aber wenn du keinen Appetit hast, zweifle ich an deiner Gesundheit, geistlichen Gesundheit. Ein Mensch, der gesund ist, hat Hunger, kann nicht genug verschlingen. Das ist wieder so. Wachsende Kinder, die essen wie die Scheunendrescher. Aber nachher, alte Leute, wenn ich jetzt die Betty frage, wie viel Schnitzel isst du am Tag? Oder, oh, ich esse einmal im Monat Fleisch vielleicht. Ich weiß es nicht, ich sage es nur so. Nein, das braucht man nicht mehr. Man braucht nicht mehr so viel. Im Alter braucht man, man braucht nicht mehr so viel. Bisschen da, bisschen und da, bisschen und da, bisschen. Das reicht, verstehst du, kleine Kostpunkte. Aber wachsende Menschen, die haben Hunger. Hast du aufgehört zu wachsen? Eine geistige Voraussetzung ist Hunger. Wunsch. Mehr von Gott. Ich weiß immer noch zu wenig. Mehr von der Wahrheit. Mehr von den wahren Gedanken erfahren. Nicht nur so lieben Heilandspredigten. Nein, ich möchte die Wahrheit. Das, was du hier hörst, hörst du wahrscheinlich selten in Berlin. Ich übertreibe es nicht. Aber ich denke, dass du hier sehr viele Wahrheiten erfährst, was du sonst nicht erfährst, was man sonst nicht sagt. Ich lade dich ein. Solange es noch die Möglichkeit hast, solange wir die Freiheit haben, solange wir noch ungeniert über alles sprechen können. Du musst den Wunsch haben, ich will reif werden. Ich will was werden. Das ist die Voraussetzung für das geistliche Wachstum. Verlangen nach innerer Reife. Herr, ich möchte mündig werden. Ich möchte auch mal reden und ich möchte auch mal singen. Ich möchte auch was tun für dich. Ich möchte meine Gaben einsetzen. Ich möchte nicht nur in den Gottesdienst kommen und konsumieren. Nein, die Bibel sagt, richtiges geistliches Christentum, wahres Christentum ist, wenn ihr zusammenkommt, der eine hat einen Hymnus, der andere hat einen Psalm, der andere hat ein Gedicht, der andere hat eine Botschaft, der andere hat ein Wort der Erkenntnis, der andere hat ein Wunder. Jeder hat was in der Tasche, weil da was gewachsen ist. Bist zu Hause gewesen und Gott hat dir etwas geschenkt. Voraussetzungen für das geistliche Wachstum ist, dass du befruchtet wirst. Du bist schon gewachsen, du hast dich schon entwickelt. Aber was du brauchst, ist geistliche Befruchtung. Du denkst, ja, ich weiß schon alles, der Heilige Geist macht alles. Vergiss es. Der Heilige Geist wirkt durch Bruder und Schwester. Der Heilige Geist wirkt durch unsere Geschwister. Du brauchst die Befruchtung anderer. In der Bibel, die Träume kann, lies mal, Nebukadnezar oder Pharao oder wer es auch immer ist. Die Träume kannst du selber nicht deuten, du kannst träumen, aber deuten muss ein anderer. Josef deutet die Träume vom Pharao. Daniel deutet die Träume vom Nebukadnezar. Um die Träume zu deuten, das, was in deinem Leben vor sich ging, was passiert ist heute Nacht, das kann nur jemand anders dir deuten, weil du selber betriebsblind bist. Und selber das nicht siehst oder nicht die Übersicht hast, du brauchst die Inspiration von anderen. Was hat es bedeutet? Was meint es? Du brauchst die Befruchtung anderer. Das ist wichtig. Zeugnis der anderen. Das ist, du siehst plötzlich, und weißt du, wo die Bäume am schnellsten wachsen? Im Wald, wo viele andere Bäume sind. Jeder will nach oben so viel wie möglich vom Licht haben. Eifert. Und das ist wahrer. Weißt du, Eifer hat Gott in unser Leben hineingelegt. Und wir sollten Eifer haben. Eifer, ich möchte auch meinen Turm so hoch bauen, wie die anderen es auch haben. Ich möchte auch so weit kommen, wie die anderen sind. Ich möchte das auch erreichen. Was der kann, kann ich auch. Denn Gott hat keine Stiefkinder. Das, was Gott dem geben konnte, kann auch mir geben. Du siehst plötzlich am anderen und das befruchtet dich. Das motiviert dich, das inspiriert dich. Wachstum. Wenn du Goldmedaille gewinnen willst, dann muss dich jemand haben, der schneller läuft, als du läufst. Und dann reibst du dich an dem, bekommst dein Tempo an dem. Aber wenn du jemand hast, wo du läufst selber lahmarschig, kommst kaum so wie eine Schnecke vorwärts, dann denk doch nicht, dass du Weltrekord aufstellst im Rennen. Aber wenn du jemand hast, der schneller ist wie du, das befruchtet dich. Fleißiger ist wie du, weiter ist wie du, etwas mehr hat wie du wirst eifersüchtig. Und das ist wahre Motivation. Intimität mit Gott ist eine Voraussetzung fürs geistliche Wachstum. Intim mit Gott sein. Weißt du, solange du sagst, Herr Jesus, da hast du so einen Beamtengott. Herr Jesus. Aber wenn du sagst, aber lieber Vater, schon ein bisschen anders. Daddy, Papi, he oder hi, musst du nicht nur sagen, grüß Gott. Intimität mit Gott. Unsere Haltung bestimmt unser Wachstum. Wie intim wir mit Gott sind. Wie nah wir mit ihm sind. Ob wir auf dem Schoß Gottes sitzen oder nicht. Ob Gott uns die Streicheleinheiten gibt oder nicht. Und du brauchst Gottes Streicheleinheiten. Du machst mehr, du tust mehr, wenn du den Lob Gottes bekommst. Nicht nur, dass du Gott immer lobst. So viele Menschen loben Gott, aber Gott will dich auch loben und sagen, mein Kind, du hast recht getan. Ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Du brauchst auch dieses Wissen. Der Heilige Geist bestimmt unser Wachstum. Dr. Cho in Korea. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe in seine Homepage mich eingeklickt und seine Homepage mal gelesen, was der so alles dort schreibt, wie seine Gemeinde wächst. Weißt du, was der von seinen Gemeindegeschwistern verlangt? Von Neubekehrten, was er verlangt. Neubekehrte sollten 3 Tage fasten und beten. Das erwartet er von allen Neubekehrten. Und dann erst tauft er die Leute, wenn die 3 Tage gebetet und gefastet haben. Kannst du sowas vorstellen? Und dann hat er immerhin noch 700.000 Mitglieder. 3 Tage beten und fasten. Und wenn jemand in den Predigtdienst gehen will, halte ich fest, der muss 40 Tage beten und fasten. So ein Hauskreisleiter. 40 Tage beten und fasten. Geistliches Wachstum. Kein Wunder, dass die Gemeinde wächst. Da brauchst du nicht denken. Wenn die Gläubigen, bevor die getauft werden, 3 Tage beten und fasten. Also da tut sich was. Und wenn der Hauskreisleiter, bevor er einen Hauskreis anfängt und Hauskreis übernimmt, 40 Tage sich im Berg, der Gebetsberg einschließt und 40 Tage betet und fastet, da muss was passieren, da kommt was raus. Von nichts kommt nichts. 700.000 Leute kommen nicht einfach angeflogen. Beten und fasten. Und kannst du die Erweckung durchgehen, überall, wo sowas gemacht wurde, ist schon was passiert. Beten und fasten. Und das andere kommt von selbst. Wenn du betest und du fastest, arbeitet Gott. Schlafen ist nichts anderes wie unterbewusstes Beten. Wenn du richtig mit Gott eingeschlafen bist, vor Gott liegst. So, und in der Bibel heißt es, vor dem Herrn liegen. Ich liege vor dem Herrn. Weißt du, das ist richtiges Schlafen, vor Gott liegen. Das ist Ruhen im Geist. Vor dem Herrn liegen. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Wir wachsen, nur ein paar schnell. Also nicht nur Bibel lesen und so weiter, diese klassischen Gs da. Gottes Wort, Gemeinde, Gebet und so weiter. Ich meine ein bisschen mehr, um geistliches Wachstum zu produzieren. Vergebung und Versöhnung ist ein Weg, wie wir wachsen. Je mehr du vergibst, je mehr du dich mit Menschen versöhnst, desto mehr reifst und wachst und gedeihst du. Wachsen ist eine geistliche Disziplin, die Gott uns schenken muss im Umgang mit ihm selber. Wachstum ist, und jetzt will ich so ein paar Sachen auflisten, die Zeit läuft mir davon, ich habe noch ein paar Minuten, so, aber ich will dich motivieren, dass du wächst. Und ich will dir sagen, was Wachstum ist. Wachstum ist zwar etwas Langsames, aber es ist immerhin etwas Sichtbares. Der Strauch wird größer, der wird größer und größer. Du nimmst mehr, wenn du geistlich wächst, du nimmst mehr und mehr den Charakter Gottes an. Was heißt das? Du denkst wie Gott. Lebst wie Gott, redest wie Gott, benimmst dich wie Gott, reagierst wie Gott. Senfkorn muss in die Erde oder du wirst Senf. Entweder in die Erde oder du wirst Senf. 2 Möglichkeiten hast du. Oder man wird rausschmeißen, es ist so nichts nütze, wie es die Bibel sagt. Gott will, dass wir wachsen. Und Gott will, dass wir nicht immer Senfkorn bleiben. Das ist also, was Gott will, dass wir nicht immer Senfkorn bleiben. Wachstum ist also Entwicklung. Gott hat uns Senfkorn gemacht, wir kommen zum Glauben und wir sind alles Senfkörnlein. Jeder von uns, der einmal zum Glauben gekommen ist, mal ein Senfkorn gewesen, war mal ein Senfkorn, aber dann sind wir in einen Prozess hineingeraten. Wachstum ist, wenn wir aus dem Senfkorn herauskommen, aus der Schale, die Schale durchbrechen, das Ei, der Küken, das Ei durchbricht, wenn wir Durchbrüche erleben, das ist Wachstum. Dass wir aufhören, Eizelle, Einzelle zu sein. Und wir fangen alle mit Einzelle an, also nur Johannes Matthäus. Aber dann, diese Einzelle teilt sich. Und das ist Wachstum. Sich teilen. Das ist Wachstum. Christen, die sich nicht teilen, die anderen nichts mitteilen, die anderen nichts weitergeben, die wachsen nicht, die bleiben immer Einzelne, bleiben Egoisten. Teilen. Das ist Wachstum. Wachstum ist, wenn wir vom Christentum zu Christus uns entwickeln und zu Jüngern Jesu entwickeln. Das ist Wachstum. Weg vom Christentum, nur christlicher Glaube, katholisch, evangelisch, was weiß ich sonst was. Vom Christentum weg, hin zu Christus, zu Jesus. Das ist Wachstum. Wenn nicht mehr Religion zählt für uns, wenn nicht mehr Philosophie zählt, Theologie oder Theorie oder Tradition, sondern Christus in uns, damit sind wir gewachsen. Dann sind wir was geworden. Das ist Wachstum. Wachstum geht nicht nur nach oben. Wachstum geht nach außen, in die Tiefe, in die Breite. Das ist Wachstum. Wenn wir anderen ein Segen werden, wenn andere durch uns gesegnet werden, wenn andere anfangen, Gott zu dienen durch uns, werden wir sie anreizen, provozieren. Wir wachsen, wenn es für uns nicht mehr nur ums Gebäude geht. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, gewiss. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Aber wenn es uns nicht nur um die Technik geht und Perfektionismus geht, wenn es uns nicht mehr um Gaben, Zeichen und Wunder geht, sondern um Christus geht, dann sind wir gewachsen. Haben uns ein Stück weit entwickelt. Haben wir aufgehört, Babys zu sein. Haben wir plötzlich auch mal eine feste Speise. Wir können auch was anderes verkraften. Wir wachsen, wenn wir wieder auf die Straße gehen und die Menschen suchen, die Verlorenen suchen. Sind wir gewachsen. Und nicht im eigenen Saft schmoren und sagen, oh Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich Hütten bauen. Ist verkehrt. Jesus hat sich nicht um den Tempel in Jerusalem gekümmert. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben, sagt er. Und dann sagt er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist Wachstum im Sinne Jesu. Die Welt sehen, wie Jesus die Welt sieht. Wir wachsen, wenn wir aufhören, Sonntagschristen zu sein und wieder Alltagschristen werden. Draußen 6 Tage arbeiten für Gott und so weiter. Wir wachsen, wenn wir wieder die Füße einander waschen. Wann hast du zum letzten Mal jemand die Füße gewaschen? Kopf waschen? Puh. Kein Wunder, dass manche keine Haare mehr haben auf dem Kopf. Weil die zu viel schon Kopfwäsche bekommen haben. Wir wachsen, wenn wir Diener werden. Diener am Evangelium, Gehilfen zur Freude. Wir wachsen, weil unser Leben ein ständiger Gottesdienst ist. Nicht nur ab und zu mal ein paar fromme Klimmzüge. Wenn wir Licht und Salz geworden sind, dann wachsen wir. Wir sind gewachsen, wenn unser Leben Substanz und Inhalt bekommen hat. Wenn sich nach innen etwas entwickelt, nicht nach außen. Aufgeblasen, Luftballon ist nach außen aufgeblasen, innen hohl. Wenn wir Salz und Licht geworden sind. Wir sind gewachsen. Und hör mal, du bist gewachsen, kannst du dran messen. Das ist so ein Barometer. Wir sind gewachsen, wenn wir die Welt wieder auf den Kopf stellen. Wenn die Welt sich aufregt über uns, über dich und mich. Sich ärgert. Sie werden sich alle an mir ärgern, hat Jesus gesagt. Kapiere, wenn es kapieren kannst. Sie werden sich alle an mir ärgern. Da sind wir gewachsen. Da sind wir schon ein bisschen Jesus-ähnlich geworden. Denn so wie sie mich behandelt haben, so werden sie euch behandeln. So wie es mir geht, geht es euch auch, hat Jesus gesagt. Du bist schon Jesus-ähnlicher geworden. Wir wachsen, wenn es uns nicht nur um die Äußerlichkeiten geht, sondern was steckt dahinter? Wenn es uns nicht mehr um soziale Anerkennung, Titel oder sonst was geht. Wir wachsen. Wenn wir nicht mehr Apostel, Propheten und Lehrer sein wollen, ich habe keine Lust, Apostel, Prophet oder Lehrer zu sein. Der muss nur arbeiten, der arme Kerl. Weißt du, was ich möchte? Kind Gottes sein. Jünger Jesu. Diener des Herrn sein. Ich möchte Gott dienen. Gott glücklich machen. Und weißt du was? Wenn ich Gott diene, dann sagt der Herr, mach nicht so viel. Mach nicht so viel. Ich will auch was tun. Aber wir wollen gerne Apostel, Lehrer, Propheten und Evangelisten sein. Wir wachsen. Und hör mal, wir wachsen, wenn wir plötzlich merken, ich brauche den anderen. Ich brauche meinen Bruder, meine Schwester. Kann allein nicht alles. Das sind wir gewachsen. Es ist uns ein Licht aufgegangen. Wir sind gewachsen. Wenn wir uns einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Denk drüber nach, wie war es damals. Wenn wir einander vergeben, dann wachsen wir. Voraussetzungen zum Wachstum. Was ist zum geistlichen Wachstum wichtig? Wenn wir das weitergeben, was Gott uns gegeben hat, einfach weiter sagen, da kommt was Neues, da kriegt man Nachschub. Und das Geheimnis des Wachstums, des geistlichen Wachstums liegt in Zellteilung und im Weitergeben. Durch Austausch, durch Osmose, durch Anpassung, aufeinander einzugehen, da liegt das Geheimnis des Wachstums. Wo wir aufhören, nur Zuhörer, nur Konsumenten zu sein. Wir sind gewachsen, weil wir auch plötzlich auch was tun möchten. Ich habe auch Muskeln. Kann ich die nicht auch irgendwo mal gebrauchen? Wir wachsen, wenn wir aufhören, Papiermitglieder zu sein. Einer Kirche, einer Organisation oder sonst wo. Und stattdessen Leibmitglieder am Leib Jesu Christi werden. Da sind wir gewachsen. Ich bin ein Teil von Jesus. Also was würde jetzt Jesus machen? Und plötzlich reagierst du wie Jesus und greifst ein wie Jesus und stillst den Sturm. Aus Samenkorn musst du herauswachsen. Aus dem Ursprünglichen heraus. Und etwas Übernatürliches werden. Etwas, was das zwar im Samenkorn drin steckt. In einer Eichel steckt eine Eiche und zwar ein ganzer Eichenwald sogar noch drin. In einer einzigen Eichel. In dir steckt nicht nur Johannes Matutis, sondern in dir steckt eine ganze Generation. Multiplikation steckt in dir drin, so wie in dieser Eichel ein ganzer Eichenwald drin steckt. Und was man so alles aus dem Eichenwald machen kann, das steckt in einer Eichel. Es ist irgendwo passiert, oder eine Geschichte, die jemand so kreiert hat, ist egal auch wie. Dann kommt jemand und sagt, ich möchte das, also ich möchte eine bestimmte Pflanze kaufen und so weiter, sagt er, haben wir nicht. Also dieser Laden, ja, was haben Sie? Wir haben nur Samen. Wir haben nur Samen. Wir haben Samen für alles, aber Bäume haben wir nicht, wir haben Sträucher nicht, wir haben das nicht, also Gärtnereibedarf, wir haben nur Samen. Und in einem Samenkorn steckt alles, was du brauchst. Halleluja. Im Evangelium steckt alles, was du brauchst. Im Wort Gottes steckt alles, was du brauchst. Im Heiligen Geist steckt alles, was du brauchst. Es muss jetzt nur richtig umgesetzt und angewandt werden. So ein Samenkorn muss in die Erde fallen. Und jetzt bist du Christ. Und weißt du, was der Teufel zu dir kommt? Lasst uns besinnen an das Urchristentum. Weißt du, was ich sag? Ich denke nicht so viel ans Urchristentum. An die Apostelgeschichte, die ist gut und wunderbar und herrlich. Gott sei Dank, dass wir die haben. Aber weißt du, was bedeutet, zurückzugehen zu den Ursprüngen, so wie es früher einmal war? So ein Senfbaum kann nicht mehr Samenkorn werden. Es kann nur Samenkorn produzieren, aber es kann nicht mehr Samenkorn werden. Und wir sollten aufhören, zurück nach Jerusalem zu gehen. Die Bibel sagt, das letzte Haus wird herrlicher sein, als das erste Haus gewesen ist. Das ist Evangelium, Leute. Wenn wir immer da uns zurück nach Jerusalem, nach Palästina, an der Klagemauer stehen am Schluss, kommen wir nicht mehr weiter. Das ist ein Brett vorm Kopf. Wenn du an der Mauer stehst. Nein, wir sollten fortfahren, bis wir in die goldenen Gassen einziehen. Halleluja. Und bis wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und uns kommt das neue Jerusalem entgegen. Nicht das alte Jerusalem. Die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Wir müssen aufhören, rückwärts zu gehen. Unser Weg ist immer vorwärts. Aus dem Senfkorn raus. Aber weißt du, ich habe heute Morgen versucht zu meditieren. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, was Meditieren ist. Nachdenken auf Deutsch. Ich habe nachgedacht. Jetzt liege ich doch da unten als Senfkorn. So kalt, kein Licht, so dunkel, alles erdrückt mich. Wie geht's jetzt mit mir weiter? Vielleicht liegst du so unten. Wie geht es mit mir weiter und weißt nicht, wie es mit dir weitergeht? Und habe darüber nachgedacht, bin fast verrückt geworden. Und jetzt kommt Wasser von oben. Regnet so, da kommt noch so ein Wurm oder so ein Vogel, will mich aufpicken. So gefährlich, ich bleib lieber da unten, wo ich bin. Ja, und so ein Senfkorn. Und dann plötzlich passiert mit mir was Furchtbares als Senfkorn. Ich platze. Die Schale platzt. Und plötzlich, ich hab Hunger. Ich bin gierig. Das, was ich habe, hat mir nicht gereicht an Nahrung. Jetzt strecke ich, wo ist noch? Wo sind die Mineralien? Wo sind die Spurelemente? Ich will was haben. Und dann schlage ich ein Senfkorn oder Maulbeerbaum, was auch immer ist, auf jeden Fall, was dem Orient dort gut gewachsen ist. Maulbeerbaum hat die tiefsten Wurzeln in Palästina. Dehnt sich überall, kommt überall durch, streckt sich aus. Und so Senfkorn ebenfalls. Schlägt Wurzeln. Ich gehe in die Tiefe. Herr, ist nicht tief genug, wo ich schon bin. Ich habe schon bricht die Welt zusammen und jetzt muss ich noch tiefer gehen. Und dann gehe ich noch tiefer und dann sage ich, Gott, nein, bitte erlöse mich von dem Übel. Und dann sagt der Herr, na gut, dann erlöse ich dich, dann gehst du nach oben ein Stück weit. Gehe ich nach oben, oh, das ist schon besser. Aber jetzt wachse ich in zwei Richtungen. Ich werde jetzt, geht's nach unten und nach oben zugleich. Ja, das ist furchtbar. Weißt du, wie Gott arbeitet manchmal mit uns als Menschen? Senfkorn. Denk an diese Geschichte. Es geht in die Tiefe, tiefer, 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 aber gleichzeitig höher, höher, höher. Ja, das gefällt mir. Nach oben gefällt mir. Aber diese Wurzeln, dieses Verborgene ist genauso wichtig. Gott suchen ist genauso wichtig. Intim sein mit Gott ist genauso wichtig. Voll Geistes zu sein ist genauso wichtig. Und jetzt kommt so ein Käfer, der klackselt an mir hoch. Ist dir schon ein Käfer hochgekriegt? Nicht nur die Maus in der Hose. Die hat hier nachts gearbeitet, liebe Schwester. Und da denkt er, da kratzt mich. Und wir haben eine schöne, die sind da gläubige Mäuse, die tun ja nichts. Ja, plötzlich ist so ein Maus und plötzlich kommen Vögel und die setzen sich und dann kommt noch ein Zachäus vorbei und hockt auch noch auf mich. Und du merkst plötzlich, was du ertragen kannst, was aus dir werden kann. Das ist Wachstum. Aus diesem kleinen Samenkörnlein. Plötzlich ein Organismus, ein ganz großer Baum. Und plötzlich hast du die gleiche Ähnlichkeit, wie dein Urgroßvater gehabt hat. Und in jedem Samenkorn steckt ein Paradies drin. Etwas Göttliches, etwas Ursprüngliches, etwas Apostolisches, etwas Urchristliches. In unserem Evangelium, was wir verkündigen, steckt etwas Urchristliches drin. Aber das muss jetzt raus. Ich kann nicht alt Jerusalem. Ich brauche neu Jerusalem jetzt. Ich brauche was Neues. Wir müssen die Geschichte ganz neu sehen. Wir sind gewachsen. Wenn wir in jedem Gottesdienst einen Beitrag haben, 1. Korinther 14, 26. Wir sind gewachsen, wenn wir so voll sind, Blätter, oh, etwas Ausländisches. Alle Vögel des Himmels, wenn wir plötzlich für alle offen sind, für alle empfänglich sind, Vogel, komm her. Wir wachsen, wenn wir nicht mehr wenn es uns nicht mehr um Programme geht, nicht mehr um Redner geht, nicht mehr um Äußerlichkeiten geht, sondern wir sind gewachsen, wenn es jetzt nur noch um Gott geht. Herr, zu deiner Verherrlichung. Soli Deo Gloria. Wir wachsen, wenn wir unseren Platz am Leib Jesu gefunden haben, in dem Wald Gottes, irgendwo uns untergebracht haben. Wir wachsen, wenn wir eine organische Einheit geworden sind, mit dem Ganzen, zu einer geistlichen Einheit geworden sind, füreinander da sind, einander schützen, den Wind für den anderen abfangen. Wir sind gewachsen. Jeder hat irgendwo einen Stand. Bei dem blast mal so und bei nächstem Mal blast so, aber dass wir füreinander da sind. So ein Senfbaum wächst. Wir sind gewachsen, wenn wir aufhören, Knechte zu sein. Wenn wir aufhören, menschengefällig zu sein, Sklaven zu sein oder Unmündige zu sein. Wir sind gewachsen, wenn wir, bin was geworden. Aber Tiefe. Wachstum ist Freisetzung. Das ist auch Wachstum. Weißt du, du bist gewachsen, wenn du im Reich Gottes, und ich bin Gott dankbar für diese Gemeinde, wenn es nicht mehr Mann und Frau geht. Wir dienen Gott alle miteinander. Glaubt ihr das? Kein Mann und keine Frau, kein Junge und kein Alter. Wir dienen alle Gott miteinander. Ich bin sicher, dass einer, der 3 Tage gläubig ist, genauso viel zu sagen hat, als wenn einer 30 Jahre, der kann das natürlich nicht so klug rüberbringen. Aber der hat auch eine Botschaft zu bringen vom Herrn. Wenn er wirklich mit Gott wandelt, hat er eine Botschaft. Und dann, da werden Dinge freigesetzt, dann schaut man nicht mehr, welcher Vogel das ist. Also, ich habe noch bei meiner Meditation, ja, guck mal, die schönen, bunten, kleinen Singvöglein, die mag ich, die dürfen kommen. Aber dann kommt so eine Krähe. Oder so ein Kranich. Da biegt sich alles runter. Der Druck, was der Kerl da veranstaltet. Ich denke, wenn wir wachsen, wir sind erwachsen dann in diesem Sinne, wenn wir gewachsen sind, so dass wir einander auch vergeben können und dass wir uns auch manchmal anhören können, wenn einer Dummheiten erzählt. Bist du in der Lage, als reifes Kind Gottes auch Dummheiten zu ertragen? Paulus sagt von seiner Torheit, 2. Korinther muss lesen, also von seinen Torheiten. Er sagt, ich bin Tor. Und ihr Korinther, ihr seid gewöhnt, Torheiten zu verkraften. Bist du bereit, und das ist ein Zeichen der geistlichen Reife, wenn du dir Dummheiten anhören kannst. Auch von anderen Geschwistern. Auch von anderen Kirchen und Religionen. Dummheiten anhören. Dass du hier reingehen lässt und da wieder rausgehen lässt. Das ist geistliche Reife. Das ist Qualität, persönliche Qualität. Du willst das, du möchtest toleriert werden, du möchtest respektiert werden, du möchtest geachtet werden, aber achte den anderen auch. In seiner Eigenart, in seiner Spezialität, als Spezies. Achte ihn mal. Acht ihn mal. Sind wir bereit zum Wachsen? Senfkorn wird zu einem großen Baum. Und weißt du, was es bedeutet? Was Wachstum ist? Veränderung. Veränderung. Bist du bereit, deinen sicheren Schutzraum zu verlassen und so mal in die Erde fallen und schutzlos zu werden? Zu scheitern? Bist du bereit? Das ist Wachstum. Du kannst nur wachsen, wenn du bereit bist zu scheitern. Nur Gescheiterte können wachsen und werden wachsen. Bist du bereit zum Scheitern? Jesus sagt, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt und dann zum Leben erwacht, er kann nicht anders wachsen. Bist du bereit? Du wächst. Und das ist Wachstum. Wenn du dich veränderst. Wenn du eine neue Daseinsform annimmst. Wenn du dich verformst. Dich verformen lässt. Dich verändern lässt. Jetzt bin ich Halm. Vorher war ich Senfkorn. Das war schön rund und kugelig. Habe ich überall gepasst. Aber jetzt bin ich so ein Halm. Und dann merkst du, jetzt werde ich Stamm. Oh, noch schlimmer. Jetzt werde ich richtig hart. Bist du bereit, auch so ein harter Knochen zu werden? So ein Stängel? So ein Stamm? Es wird zu einem Strauch, sagt die Bibel. Bist du bereit, verzweigt, vielseitig zu sein? Dann bekommst du Blätter. Das habe ich gar nicht gehabt als Samenkorn. Wo kommt das alles her? Bist erstaunt. Bereit sein zu wachsen, fängt damit an, indem ich den Wunsch habe, Herr, ich möchte das werden, was in mir drin steckt. Und zwar das Optimalste aus meinem Leben rausholen. Aus diesem Senfkorn, in diesem kleinen Nichts, in diesem 3 Gramm. Ich möchte das Optimalste aus meinem Leben rausholen. Was steckt noch in mir drin? Hast du schon entdeckt, was in dir drin steckt? Hast du deine Fähigkeiten, deine Qualitäten, deine Vielseitigkeiten entdeckt? Hast du deine Talente entdeckt? Alles, was Gott hineingelegt hat? Du hast Blätter. Du hast Blüten. Du hast Zweige. Du hast mehr, als was du bisher geglaubt hast, dass du hast und bist. Aber das einzige Weg ist, du musst dich Gott überlassen. Du musst schlafen. Und dann immer noch ruhig bleiben. Bereit sein zum Wachsen, das ist die Voraussetzung zum Wachstum. Bereit sein, mein Leben zu verlängern, nicht nur Senf werden, sondern zu wachsen und was anderes zu werden. Bereit sein, Fortschritt zu haben, was Neues, offen sein für was Neues. Wenn wir immer die gleichen Lieder singen, wie unser Großvater gesungen hat, vergiss es. Wir müssen was Neues, das neue Lied, immer wieder neue Lieder. Die Engel sagen nicht ein einziges Mal ein Halleluja, die wiederholen ihr Halleluja nicht mehr. Heilig, heilig, heilig. Und wenn du im Himmel bist, kommt es nochmal. Heilig, heilig, heilig. Und so geht es, die wiederholen sich nicht. Weißt du, der Lob Gottes wiederholt sich nicht. Deshalb, wir sollten lernen, neue Heiligkeitslieder, neue Herrlichkeitslieder zu singen, neue Gedanken. Und deshalb, ich mag nicht, wenn ich mich wiederholen muss irgendwo. Ich mag das nicht. Ich möchte was Neues, was Frisches. Und Gott hat die Fülle. Glauben wir, dass Gott die Fülle hat? Dass Gott ein reicher Gott ist? Dass Gott ein mächtiger Gott ist? Uns viel zu bieten hat, bereit sein zu wachsen. Bereit sein, über sich selbst hinaus zu wachsen. Das ist so wichtig. Über sich selbst. Aus diesem Samenkorn raus. Wenn du Glauben hättest, wie ein Senfkorn, könntest du den Maulbeerbaum rausreißen mit seinen tiefen Wurzeln. Du könntest Veränderung herbeischaffen. Und Gott will dir Veränderung schenken. Das ist Wachstum. Ich will mich verändern. Vielleicht musst du umziehen. Vielleicht musst du deinen Beruf wechseln. Vielleicht musst du, was weiß ich, was alles das bedeutet. Weißt du, es kann so viel bedeuten in deinem Leben, dass du sagst, jetzt muss ich vielleicht eine neue Bibel mir kaufen. Vielleicht musst du das, weil du mit der anderen nichts mehr entdeckst in der alten Bibel. Kauf dir eine neue Übersetzung und du entdeckst wieder ganz neu. Mach irgendetwas, dass Gott dein Leben verändern kann. Mach irgendetwas. Du willst wachsen, du willst kein Senfkorn bleiben. Und das sprengt, so ein Senfkorn sprengt. Ich bin mal eine Straße, oder ja, das passiert ja überall, aber mir ist nur aufgefallen, mitten im Asphalt, da geht plötzlich so ein Keimling auf, eine Kastanie. Ja, sprengt den Asphalt. Kinder Gottes haben die Kraft, den Asphalt dieser Welt zu sprengen, wenn wir nur wachsen wollen. Ich weiß nicht, wie diese Kastanie da unter der Teerdecke kam. Oder Betondecke oder was es war. Aber diese Kastanie sprengt. Da ist so viel Kraft, um eine Betondecke oder Asphaltdecke zu sprengen. Ich sag dir, das, was in dir steckt, du hast die Kraft, um die Welt aus den Angeln zu heben. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen, lass uns entdecken, die Kraft. Aber wenn Senf von dir zu groß ist, nimm eine Kastanie. Das erlaube ich dir heute. Aber fang an zu wachsen. Bleibe nicht das, was du bist. Verändere dein Leben. Mach aus dem Leben das, was Gott machen wollte. In dir stecken Generationen. Wenn Jakob gewusst hätte, was, oder Abraham gewusst hätte, was in seinen Lenden drin steckt, in deinen Lenden steckt die Herrlichkeit Gottes. Aber die muss raus. Die muss raus. Und du musst es in Bewegung bringen. Du musst die Lawine ins Rollen bringen. Lass unsere Hände emporheben. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen uns zeigst, dass es nicht genügt, nur einen guten Glauben zu haben, ein gutes Bekenntnis zu haben, eine gute Überzeugung zu haben, alles über dich zu wissen. Herr, es genügt nicht, einmal in deinem Haus gewesen zu sein, einmal eine Predigt gehört zu haben. Nein, Herr, es muss ein Prozess in unserem Leben ausgelöst werden, ein Prozess des Wachstums. Herr, und ich möchte mich verändern, und wir als Gemeinde, wir möchten auf dem Weg uns verändern, auf dem Weg zur Seligkeit, auf dem Weg zur Herrlichkeit, auf dem Weg zum Thron Gottes. Wir möchten uns verändern, oh Gott. Hilf uns heute Morgen, dass wir nicht am Status quo bleiben, dass wir nicht in der Position bleiben, wie unsere Großeltern waren. Nein, wir wollen weiter sein. Die Großeltern haben die Basis gelegt, aber es geht weiter, Herr Jesus. Halleluja. Und wir danken dir, dass all das, was in den Generationen dein Volk gelernt hat, dass das alles freigesetzt wird. Ein ganzer Eichenwald. Und heute Morgen bin ich so eine Eichel, Herr, wo einen ganzen Eichenwald freisetzt. Kann. Und hier in Berlin hast du ein großes Volk, Herr Jesus. Und wir möchten daran mitarbeiten, miteinander, Frankfurt oder Brandenburg oder wo wir auch irgendwo hinkommen werden. Herr, wir möchten wachsen. Und wir wachsen durch Teilung, durch Mitteilen, Herr. Wir wachsen, indem wir das weitergeben, was du uns gegeben hast. Und wir kriegen was Neues, Herr. Ich will wachsen. Lass uns zusammen beten. Lieber Heiland, lass uns sagen, lieber Heiland, ich will wachsen. Ich will dein Kind werden, ein reifes und mündiges Kind Gottes. Ich möchte ein Vater und Mutter in Christus werden. Ich möchte ein reifes Glied am Leibe Jesus sein. Ich möchte funktionieren am Leib Jesu. Herr, ich möchte deine Taten tun. Und ich möchte sogar noch Größeres tun, als was du getan hast. Größeres tun, als was du getan hast. Herr, ich möchte, dass der Strom des Heiligen Geistes durch mein Leben fließt. Hilf mir dabei heute Morgen, dass ich mich entfalte, dass ich mich entwickle und dass ich keine Angst habe vorm Sterben. Vorm Sterben. Du hast richtig gesagt. Keine Angst vorm Sterben. Wir können nur auferstehen und in neue Dimension weiterleben, wenn wir gestorben sind. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen. Amen.